Du sollst nicht stehlen. Ein ganz kurzer Predigttext heute. Im hebräischen Urtext ist er übrigens noch kürzer, besteht nur aus zwei Worten, nämlich stiehl nicht. Haben wir damit ein Problem? Worüber predigst du am Sonntag, wird der Pastor in der Woche gefragt. Seine Antwort lautet, du sollst nicht stehlen. Antwortet sein Gegenüber, ach, dann brauche ich ja nicht zu kommen. Damit habe ich keine Probleme. Jemand von euch damit ein Problem? Nein? Können wir ja Kaffee trinken gehen. Zumindest hätten wir heute wirklich alle Chancen für den kürzesten Christusgemeinden-Gottesdienst aller Zeiten. Also, ein leichtes Gebot. Ein ähnliches Gebot wie, du sollst nicht töten oder vielleicht auch, du sollst nicht Ehe brechen. Ein Gebot jedenfalls, wo viele Menschen und Christen ganz besonders spontan sagen würden, klare Sache, kein Problem für mich. Aber du sollst nicht stehlen. Geht es nur um den Schutz des Eigentums? Ich denke, wie viel an Versicherungen, an Türschlüsseln, an Türschlössern, an Zäunen und an Mauern könnten wir uns sparen, wenn dieses Gebot befolgt würde? Ich habe nur mal in die Zeitung geschaut. Einfach so, in irgendeine Zeitung. Da steht ein Artikel darüber, dass die Braut geklaut wurde bei der Hochzeit. Oder dass es Stimmenklau bei der SPD gab. Diebstahl umgibt uns offensichtlich doch, wenn wir die Zeitung so aufschlagen und sofort was zu diesem Thema sehen. Aber ich habe nichts damit zu tun. Zwei Drittel aller Straftaten in Deutschland sind Diebstahlsdelikte. Ladendiebstahl ist ein Massensport geworden. Schätzungsweise jeder 13. lässt im Kaufhaus gelegentlich etwas mitgehen. Und statistisch gesehen findet in Deutschland jede Minute ein Ladendiebstahl, jede Minute ein Fahrraddiebstahl, alle 2 Minuten ein Wohnungseinbruch, alle 3 Minuten ein Autodiebstahl, alle 9 Minuten ein Raubüberfall statt. Solche Zahlen, ich will euch jetzt nicht zu nahe treten, aber denke ich mal, gehören wir mit einer gewissen Empörung und einig sind wir uns vermutlich alle darin, dass ein Diebstahl bestraft werden muss. In anderer Hinsicht sind wir allerdings oftmals etwas großzügiger und drücken schnell mal beide Augen zu. So lassen zum Beispiel 60% aller Arbeitnehmer Gegenstände von ihrem Arbeitsplatz mitgehen. Natürlich meist nur Kleinigkeiten wie ein paar Blätter Papier, Briefmarken, Schraubenzieher. Aber es summiert sich. Statistisch gesehen betrügen etwa 70% aller Bürger das Finanzamt. 41% mogeln bei ihren Spesenabrechnungen. Aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Formen von Diebstahl. Diebstahl ist ja nur, wenn ich jemanden etwas wegnehme, was eigentlich ihm gehört, sondern Diebstahl ist auch, finde ich zumindest, wenn ich ihm etwas vorenthalte, was ihm zusteht. Wenn ich zum Beispiel als Arbeitgeber jetzt meinen Angestellten unterbezahle. Oder umgekehrt, wenn ich als Angestellter regelmäßig zu spät komme und auf diese Weise bezahlte Arbeitszeit vorenthalte, wenn ich Verträge nicht einhalte, wenn ich am Computer mit Raubkopien arbeite. Wer von euch, der überhaupt mit einem Computer arbeitet, hätte das nicht schon mal getan? Ich hab's getan, muss ich gestehen. Da sind wir oft ja doch so ein bisschen großzügig und sagen, na ja, gut, das ist, wir brauchen es ja auch nur privat und nur mal ein bisschen, und soll ich mir jetzt für 90 Euro so ein Programm kaufen, was ich nur 2 Mal im Jahr brauche? Oder ich könnte jetzt noch weitergehen, wenn wir unsere Lebensweise in Deutschland, in Europa oder den USA auf den Rest der Weltbevölkerung übertragen würden. Das heißt, wenn auch in China, in Indien, in Afrika jeder 1 bis 2 Autos fahren würde, dann wären die Rohstoffe dieser Erde schnell verbraucht und Luft und Wasser noch mehr verschmutzt. Ist das nicht auch eine Form von Diebstahl? Diebstahl im System, Diebstahl an anderen Ländern, Diebstahl an den künftigen Generationen. Du sollst nicht stehlen, das siebte Gebot. Der Diebstahl, merken wir schon, hat viele Gesichter. Wir müssen nicht erst an Raubüberfall denken oder dass wir jemandem vorsichtig sein Portemonnaie aus der Tasche ziehen. Diebstahl fängt schon in der Schule an, wenn ich bei dem anderen abschreibe, ne? Oder wenn man fremdes Gedankengut für eigenes ausgibt. Gerade wieder der Computer, das Internet, wer denn einen Vortrag, eine Predigt vielleicht sogar, vorbereitet, hätte das nicht vielleicht schon mal getan. Geguckt, was haben andere denn schon mal sich zu diesem Thema überlegt? Und ich will nur kurz an diese ganzen Doktorarbeiten erinnern, die eben doch dann nicht so ganz dem eigenen Geist entsprungen sind. Also ich erinnere an diesen Diebstahl geistigen Eigentums, wie man das ja nennt. Welcher geistige Arbeiter holt sich nicht schon mal etwas aus dem Internet? Egal, ob jetzt Schüler, Lehrer, ob Student oder Professor, und gibt nicht so die exakte Quellenangabe dazu, nicht? Da und da habe ich das gefunden. Tut so, als ob es das eigene wäre. Es geht aber auch und noch viel mehr um Fragen der Gerechtigkeit, um die Entstehung von Reichtum, um die Verteilung von materiellen, aber auch immateriellen Gütern. Ist es Diebstahl, wenn ein Mädchen den Apfel aus Nachbars Garten klaut? Wir sagen, ja, natürlich, klar, ist das Diebstahl. Wenn sich ein Manager zweistellige Millionenbeiträge als Abfindung zahlen lässt, wenn jemand falsche Angaben macht, um Sozialleistungen zu bekommen, oder wenn Menschen, die jahrzehntelang Beiträge eingezahlt haben, den Anspruch auf Arbeitslosengeld jetzt weggekürzt bekommen. Diebstahl? Ein Wirtschaftsethiker, den ich gelesen habe, sieht durch das siebte Gebot vor allem die Wirtschaft in die Pflicht genommen. Zitat: Stehlen im Sinne der Wirtschaft bedeutet, dass ich meine überlegene Machtposition dazu nutze, meinen Reichtum zu vermehren und den von anderen zu vermindern. Und dann jetzt vielleicht nochmal ein kurzer Blick zum Kleingedruckten. Sogar die Bibel, interessanterweise, differenziert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gewusst habt oder gelesen habt. Es wird schon im Alten Testament sehr wohl unterschieden, ob jemand sich etwas von einem anderen nimmt, weil er Hunger hat oder weil er sich bereichern will. So heißt es in 5. Mose 23, ganz einleuchtend: Wenn ihr an einem Weinberg vorbeikommt, dürft ihr so viel Trauben essen, wie ihr wollt, bis ihr satt seid. Ist doch Diebstahl. Ja, ich gehe an einem Weinberg vorbei, der mir ja offensichtlich nicht gehört, so ist das doch ihr gemeint, und darf mir Trauben abpflücken und essen, bis ich satt bin. Also nicht nur mal eine, bis ich satt bin. Und nun steht allerdings noch ein Satz dahinter, der heißt: Ihr sollt aber nichts in ein Gefäß sammeln. Das heißt, wer so schlau ist und sagt, na ja, wenn das erlaubt ist, dann gehe ich da vorbei und pflück mir die Trauben ab und sammle sie in ein Gefäß, gehe auf den Markt und verkauf sie, bereicher mich daran. Das, sagt die Bibel, das ist genau der Punkt, das ist nicht richtig. Oder dann geht es noch weiter: In einem Getreidefeld könnt ihr mit der Hand Ähren pflücken, ihr dürft aber keine Sichel nehmen. Das heißt also, mit der Hand Ähren pflücken, man pflückt wenig, so viel wie man vielleicht braucht, um seinen momentanen Hunger zu stillen. Aber die Sichel wäre ja das Werkzeug, mit dem man Ähren schneidet. Das heißt, da geht es dann um größere Mengen. Finde ich schon interessant. Auf uns übertragen hieße das, die berühmte Kirsche aus Nachbars Garten ist vielleicht gar nicht so das Riesenproblem, obwohl ich die natürlich im Gegensatz zu alttestamentlichen Zeiten auch im Supermarkt nun heute kaufen könnte. Oder der Apfel, der über den Zaun hängt, so im Vorübergehen. Aber eben keine Eimer oder Tüten füllen. Das ist dann eben Diebstahl, der hier im siebten Gebot gemeint ist. So kurz dieser Bibeltext ist, du sollst nicht stehlen, so weitreichend ist er doch auf der anderen Seite. Ziehen wir eine kurze Zwischenbilanz. Worum geht es in diesem kurzen Satz und den dazugehörigen biblischen Paralleltexten? Es geht um das Stehlen. Das ist das Stehlen, an das wir denken. Ladendiebstahl, Diebstahl am Arbeitsplatz. Dann geht es aber auch, haben wir gehört, um das Betrügen. Nicht also der Griff ins Portemonnaie direkt. Die meisten von uns würden den ja scheuen, nicht, dem Nächsten ins Portemonnaie zu greifen. Aber wie gesagt, wenn 70% das Finanzamt betrügen, 41% an ihren Spesenabrechnungen herummogeln, oder wenn die Versicherungsgesellschaften zum Beispiel davon ausgehen, dass bei 70% aller gemeldeten Diebstähle Betrug im Spiel ist und dass jeder zweite Kaskoschaden willkürlich herbeigeführt worden ist oder dass jeder fünfte Euro in Deutschland, der aus dem Sozialtopf kommt, in falschen Händen landet, das heißt bei Leuten, die eigentlich keinen Anspruch darauf haben. All diese Betrügereien gelten ja doch weitgehend als Kavaliersdelikte. Und auch dafür hat die Bibel Beispiele. Bin wieder im Alten Testament, 5. Mose 25, da steht in Vers 13, du sollst nicht zweierlei Gewicht, groß und klein, in deinem Beutel haben, um beim Abwiegen zu betrügen. Wir denken an diese alten Wagen, nicht, wo man auf der einen Seite ein Gewicht draufstellte und auf der anderen Seite dann die Tüte mit Mehl und dann wurde mit diesen Gewichten eben gemessen, wie viel das ist. Und da gab es natürlich jetzt offensichtlich so ganz schlaue Leute, die zweierlei Gewicht hatten. Die hatten ein Gewicht hatten, wo ein Kilo draufsteht, aber es waren eben nur 800 Gramm in Wirklichkeit. Also, du sollst nicht zweierlei Gewicht in deinem Beutel haben. Oder Sprüche 11, Vers 1. Da steht, Gott hasst eine falsch eingestellte Waage. So ganz praktisch wird das da an der Stelle, nicht? Aber er freut sich, wenn die Gewichte stimmen. Oder dann noch eine Sache, wo wir sagen würden, na ja, das hat doch nur mit Stehlen nicht zu tun. Sprüche 20,14. Das ist viel zu teuer, schimpft der Käufer beim Handeln. Doch hinterher lacht er sich ins Fäustchen. Sowas steht in der Bibel. Vielleicht, wenn ihr schon mal gehandelt habt, wenn man im Orient ist, ist das ja gang und gäbe. Das heißt, ich schimpfe und sage, das ist doch überhaupt nichts wert. Hinterher lache ich mir ins Fäustchen und sage, dem habe ich es gegeben. Ne? Den habe ich richtig schön über den Tisch gezogen. Also auch das ist damit gemeint. Also stehlen ist damit gemeint, der Griff ins Portemonnaie, das Betrügen bis hin zum Handeln. Also dem Feilschen, von dem ich gerade sprach. Und dann drittens das Vorenthalten. Diebstahl also ist nicht nur, wenn ich jemandem aktiv etwas wegnehme, was eigentlich ihm gehört, sondern auch, wenn ich ihm etwas vorenthalte, was ihm von Rechts wegen zusteht. Ich hatte vorhin schon das Beispiel, wenn ich als Arbeitgeber meinen Angestellten nicht ordentlich bezahle oder wenn ich als Angestellter regelmäßig zu spät komme, als ich noch Schulleiter war, man kämpft ja immer ständig mit den Kollegen, die nun zu spät in den Unterricht gehen. Ich hatte mir mal den Spaß gemacht, das auszurechnen und habe gesagt, wenn du jeden Tag in jede Stunde, die du unterrichtest, 5 Minuten zu spät gehst, dann müsstest du eigentlich am Anfang oder Ende des Monats, je nachdem wann das Gehalt kommt, 500 Euro weniger kriegen. Ja, diese 5 Minuten mal 5 oder 6 Stunden an jedem Tag, die man unterrichtet, das summiert sich. Oder wenn ich Verträge nicht einhalte, oder wenn jemand bei einer Scheidung seinen Partner so richtig über den Tisch zieht, versucht nicht für die Kinder aufzukommen, obwohl es eigentlich muss. Wenn ich Gebühren nicht bezahle, wenn ich mit Raubkopien arbeite, wenn ich schwarz fahre, wenn ich Bücher fotokopiere, statt sie zu kaufen und so weiter und so weiter. Alles nach den Maßstäben der Bibel, so wie ich sie verstehe, Diebstahl. Du sollst nicht stehlen. Oder vielleicht noch ein letztes Problem, die Schwarzarbeit. Schwarzarbeit heißt ja, ich arbeite, ohne dass ich angemeldet bin, ohne dass ich dafür, wie ich das eigentlich müsste, Steuern zahle oder Sozialabgaben. Oder dass ich ein Gewerbe ohne Anmeldung ausübe, ein Handwerk ohne Eintrag in die sogenannte Handwerksrolle. Auch das, Schwarzarbeit ist Stehlen. Nun frage ich mich natürlich, zweiter Punkt dieser Predigt, warum stiehlt denn jemand überhaupt? Da gibt's natürlich einmal den Diebstahl aus Not. Ehrlich gesagt, da hätte wohl von uns jeder noch am meisten Verständnis dafür. Aber dann muss man wieder sagen, na ja, in unserer Zeit und unseren Breitengraden ist der Diebstahl aus Not wohl doch eher seltener. Dann gibt es den Diebstahl aus Habgier. Die kleinen und die großen Diebstähle werden bei uns in der Regel ja nicht aus Not begangen. Ich nehme ja nicht 100 Bögen Papier von der Arbeit mit, weil ich sie mir nicht kaufen könnte, sondern weil ich denke, das fällt hier ja nicht auf, nicht? Und das Geld kann ich ja dann doch auch noch irgendwie sparen. Das heißt also nicht aus Not, sondern eben aus Habgier. Habgier ist die Haltung eines Menschen, der an sich genug hat, aber doch in einem Maße mehr will, dass er dabei fragwürdige Mittel einsetzt. Kann man natürlich darüber lange streiten, was fragwürdige Mittel sind. Aber fest steht, wenn ich mir etwas aneigne, was einem anderen gehört oder einem anderen zusteht, egal wie er dazu gekommen ist, dann ist das fragwürdig. Und wenn ich das tue, obwohl ich eigentlich genug habe, dann muss ich mir dieses Etikett anheften, Habgier. Selbst wenn es vermeintlich auch nur um eine Kleinigkeit geht. Und dann gibt es auch den Diebstahl aus falscher Sorge. Jedes Mal, wenn ich das siebte Gebot breche, dann ist das ein Zeichen, dass ich Gott, und jetzt wird es geistlich, dass ich Gott nicht zutraue, mein Versorger zu sein. Diebstahl aus falscher Sorge, das ist der Sieg der Sorge über den Glauben. Ich dokumentiere damit, Gott, was du mir gibst, ist mir nicht genug. Solange ich im Rahmen der Gebote lebe, komme ich zu kurz. Im siebten Gebot geht es deswegen weniger um Moral, als vielmehr um die geistliche Frage, vertraue ich Gott, dass er mein Versorger ist? Es gibt aber natürlich auch Diebstahl, der nicht aus dieser Sorge heraus begangen wird. Es gibt zum Beispiel auch den Diebstahl aus Nervenkitzel. Damit werden wir vielleicht, die wir hier sitzen, jetzt nicht so das Problem haben. Aber ich denke, ich will ihn wenigstens mal erwähnen. Das Leben vieler Menschen scheint so abenteuerarm zu sein, dass sie sich einen Nervenkitzel durch kleine Diebereien und Betrügereien verschaffen. Mal sehen, ob ich damit durchkomme. Der Diebstahl bei Karstadt, nicht? Das ist so das typische Beispiel. Die Gefahr des Entdecktwerdens. Das kann einem ja kein Krimi und kein Computerspiel so real vermitteln. Das gibt den Kick. Die Gefahr des Entdecktwerdens, das hat so ein bisschen das Flair von Russisch Roulette. Das ist nicht ganz so gefährlich. Hm? Oder der Diebstahl, um das Gefühl haben, clever zu sein. Ich habe es ihnen gezeigt. Ich bin klüger als alle anderen. Ich habe sie ausgetrickst. Manche klauen nicht aus Not, sondern um sich vielleicht auch anderen zu beweisen, wie klug sie sind. Die Gegenfrage ist natürlich, wie blöd muss man eigentlich sein, um zu klauen, damit man das Gefühl hat, clever zu sein. Oder dann, ich sagte schon, der Diebstahl bei Karstadt, der Diebstahl aus einem verdrehten, verwirrten Gerechtigkeitsgefühl heraus. Die Versicherungen sind sowieso alles Räuber und Verbrecher. Muss ich nur mal die Glaspaläste angucken, in denen die residieren. Der Staat schröpft mich sowieso, wo er nur kann. Mein Chef zahlt mir ohnehin nicht das, was ich eigentlich verdiene. Also sind meine kleinen Betrügereien nur so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit. So jubelt man seinem Chef private Ferngespräche nach Turkmenistan auf die Telefonrechnung und darf sich dabei noch wie Robin Hood fühlen. Der Rächer der Enterbten. Das tat ich, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Doch das ist reiner Selbstbetrug. Stell dir nur vor, jemand würde so mit dir umgehen. Und der dritte Punkt dieser Predigt, was sind denn jetzt Strategien, um diesem siebten Gebot, du sollst nicht stehlen, in meinem Leben Raum zu verschaffen? Wir haben ja schon gemerkt, es geht nicht nur zumindest um den Griff ins Portemonnaie eines anderen. Also, was sind Strategien, um diesem Gebot in meinem Leben Raum zu verschaffen? Ich denke, das ist erstmal die Ehrlichkeit mir selbst gegenüber. Hör auf, wenn du in solchen Gedanken steckst, dir selbst etwas vorzumachen auf diesem Gebiet. Ach, das schadet ja niemandem. Die sind doch sowieso alle versichert. Es trifft doch keinen Arm. Nochmal das berühmte Beispiel mit Karstadt, nicht? Das ist doch einkalkuliert, der Ladendiebstahl, nicht? Da ist, ob ich da was klaue oder nicht. Es trifft doch keinen Arm. Irgendwo ist es nur gerecht. Ist ja nur eine Kleinigkeit. Nein, hör auf, dir etwas vorzumachen. Oder eine andere Strategie, die Ehrlichkeit nicht nur mir selbst gegenüber, sondern Ehrlichkeit und auch Hilfsbereitschaft anderen Menschen gegenüber. Wir müssen für uns, und jetzt geht es schon ans Eingemachte. Bisher, denke ich mal, haben wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle ertappt gefühlt. Mir zumindest ging es so, nicht? Stichwort Raubkopien. Jetzt geht es ans Eingemachte. Wir müssen für uns die Grundsatzentscheidung treffen. Ich muss für mich die Grundsatzentscheidung treffen, dass ich meinen Besitz nur nach den Spielregeln Gottes vermehren will. Es stimmt natürlich, nicht jede Situation ist eindeutig. Manchmal lassen sich Schwarz und Weiß nur schwer abgrenzen, aber Unrecht beginnt im Kleinen. Und wer von sich selbst weiß, dass er zur Schlitzohrigkeit neigt, der braucht vielleicht besonders klare Grenzen. Paulus setzt diese Grenzen, jetzt kommen wir ins Neue Testament, unmissverständlich. Er sagt in Epheser 4, 28, wer früher gestohlen hat und davon lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er Notleidenden helfen kann. Diese Anweisung geht ja weit über das siebte Gebot hinaus. Der bloße Verzicht auf faule Tricks und Diebstahl, der ist ungenügend. Paulus plädiert für mehr. Er sagt nicht, kümmere dich um einen Job, damit du unabhängig bist, sondern er sagt, suche ehrliche Arbeit, damit du anderen helfen kannst. Das ist ein neues Ziel. Ich soll arbeiten, um auch etwas verschenken zu können. Christliches Arbeitsethos will mehr als nur Schätze anhäufen. Wir sind aufgefordert, mit den Mitteln, die wir durch unsere Arbeit erwerben, anderen Gutes zu tun. Jesus möchte uns zu einem fürsorglichen Lebensstil führen. Luther übrigens äußert sich ähnlich in seiner Erklärung zu unserem Gebot, du sollst nicht stehlen. Er sagt, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten sein Geld und Gut nicht nehmen, noch mit falscher Ware oder Handel an uns bringen, sondern ihm sein Gut und Nahrung helfen, bessern und behüten. Das ist nun altes Deutsch, aber ich denke, wir verstehen es trotzdem. Sein Gut und Nahrung helfen, bessern und behüten. Also nicht nur ihm nichts wegnehmen, sondern ihm helfen, dass es besser wird. Und sehr bedenkenswert fand ich auch hier die Geschichte von Zachäus. Ich lese mal drei Verse aus dieser Geschichte, aus Lukas 19, Vers 8. Und da sagt nämlich Zachäus, wir kennen, denke ich mal, die meisten, die hier sitzen, werden die Geschichte kennen. Zachäus, der Zöllner, der damals als Zöllner auf jeden Fall mit auf unrechte Art und Weise auch zu seinem Reichtum gekommen ist. Da steht in Lukas 19, Vers 8, Zachäus wurde auf einmal sehr ernst und sagt, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie, denn Gott hat euch heute als seine Kinder angenommen. Du warst einer von Abrahams verlorenen Söhnen, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Zachäus hatte Jesus in sein Haus eingeladen und dabei gemerkt, in Jesus begegnet ihm so viel Liebe und Annahme, so viel Vergebung und Lebenslust auch, dass er spürte, das kann ich mir mit allem Geld der Welt nicht kaufen. Das kann ich mir nur schenken lassen. Und er bekommt es geschenkt von Jesus. Und dann braucht ihm Jesus nichts weiter zu erklären. Er braucht ihm keine Moralpredigt zu halten. Zachäus spürt selbst, so wie bisher will ich nicht weiterleben. Die Hälfte meines Besitzes gebe ich an den Armen, an die Armen und alle, die ich betrogen habe, denen gebe ich es vierfach zurück. Das ist ja auch eine interessante Rechenaufgabe, nicht? Wie viel ist dann noch am Ende für ihn übrig geblieben? Oder ist er da nicht ins Minus gekommen? Wie war das eigentlich? Ein Mensch, der Gottes Liebe erfährt, ein Mensch, der sich von Jesus in die Augen sehen lässt, der verändert sich und der kann sich von dem lösen, an dem er zuvor geklebt hat. Und auch für Zachäus war dieses Neuwerden verbunden nicht nur mit der reinen Korrektur in Euro und Cent, dessen, was er betrügerisch zu viel abgezockt hatte, sondern er versteht jetzt, worum es eigentlich geht. Jetzt nicht nur die Ehrlichkeit mir selber gegenüber und meinem Nächsten, mit dem ich direkt zu tun habe, sondern auch die Ehrlichkeit gegenüber Behörden, Firmen, Organisationen. Wir wissen das alle, Behörden, und Bürokratien können einen nerven. Aber ich muss mir das klar machen, hinter allen Behörden, Versicherungen, anonymen Organisationen, großen Firmen steckt immer eine Gemeinschaft von Menschen. Hand aufs Herz, würdest du heute Morgen dem Menschen, der neben dir sitzt, 20 Euro aus der Tasche klauen? Vermutlich nicht. Nein, aber wenn wir Steuern hinterziehen, unsere Versicherung betrügen, einen Ladendiebstahl begehen, tun wir genau das. Das trifft nicht niemanden, sondern alle. Der Verlust wird umgelegt auf die Steuerzahler, auf alle Versicherungsnehmer, auf alle Kunden. Auf die Trickfrage der Pharisäer, ob sie dem römischen Kaiser Steuern zu entrichten hätten, antwortete Jesus: Gebt dem Kaiser, was ihm zusteht, und gebt Gott, was ihm gehört. Was es aber heißt, Gott zu geben, was ihm gehört, davon handelt mein letzter Punkt, nämlich Ehrlichkeit jetzt auch gegenüber Gott. Die Bibel sagt, dass nicht nur finanzieller Betrug gegenüber Menschen ein Thema ist, sondern dass es auch finanziellen Betrug Gott gegenüber gibt. In Maleachi, Altes Testament, Maleachi 3, Vers 8 heißt es: Findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Ihr betrügt mich doch die ganze Zeit, sagt Gott. Ihr entgegnet: Womit haben wir dich denn betrogen? Würden wir jetzt hier vielleicht auch sagen. Und sagt Gott: Ihr habt mir den zehnten Teil eurer Ernte nicht gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Das ganze Volk betrügt mich, deshalb habe ich euch verflucht. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf: Bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Tja, das möchten wir natürlich, dass die Schleusen des Himmels geöffnet werden und wir überreich beschenkt werden von Gott. Aber Gott stellt eine Bedingung, dass wir, nun kann man natürlich sagen, ich kenne natürlich diese ganze Diskussion, das ist Altes Testament und der zehnte Teil und das ist viel zu viel und vom Brutto und vom Netto und was es da alles für Diskussionen gibt. Ich gehe da mal ganz wenig jetzt nur drauf ein und sage einfach: Gott fordert uns auf, den zehnten Teil, hier steht jetzt unsere Ernte, wir haben nun keine Ernte wahrscheinlich, die wir hier sitzen, oder die Ernte, die wir im Garten haben, darum geht's jetzt hier gar nicht, sondern dessen, was wir einnehmen, unser Einkommen, ob das unsere Rente ist, unser Arbeitslosengeld, unser Arbeitseinkommen, der zehnte Teil gehört Gott. Und wenn Gott hier sagt, ihr betrügt mich, dann macht er damit in aller Deutlichkeit klar, dass er sich betrogen fühlt. Er verdeutlicht uns nämlich erstmal unsere finanzielle Verantwortung vor ihm. Klauen, so hatte ich vorhin gesagt, bedeutet nicht nur nehmen, was einem nicht gehört, sondern es kann auch bedeuten, einem anderen das vorzuenthalten, was ihm rechtmäßig zusteht. Und jetzt merken wir vielleicht die Verbindung zu dem Maleachi-Text. Der zehnte Teil unserer Einkünfte gehört Gott. Er steht nach biblischem Verständnis zumindest mehrheitlich der örtlichen Gemeinde. Damals waren es die Priester. Heute würden wir sagen, der Gemeinde zu. 4. Mose 18: Als Lohn für euren Dienst gebe ich euch den zehnten Teil der Ernte, sagt er zu den Priestern, den die Israeliten zum Heiligtum bringen. Und in Nehemia 10 steht noch ein weiteres interessantes Wort. Da steht nämlich, es geht nicht nur um den zehnten Teil, sondern es geht um die ersten Früchte unserer Felder und Bäume, liefern wir jedes Jahr beim Tempel des Herrn ab. Wie es im Gesetz steht, bringen wir unseren ersten Sohn zum Tempel und weihen ihn Gott. Die ersten Jungen unserer Kühe, das heißt nicht das, was am Monatsende noch übrig bleibt, die letzten paar Kröten oder das Obst vom Baum, was sowieso so halb verfault ist, und das, was, naja, irgendwie dann noch übrig ist, das geben wir Gott dann ganz gerne, sondern den ersten Teil. Ja, das heißt das Beste sozusagen. Ich übertrage das auf mich und sage, wenn mein Gehalt aufs Konto kommt, dann ist da gleich der Dauerauftrag. Und es geht das Erste von dem Geld, geht weg. Nicht das, was am Ende noch irgendwie möglicherweise vielleicht übrig bleibt. Das Gleiche negativ in Nehemia 13. Da steht, ich erfuhr auch, dass die Leviten und Sänger, das heißt also die Angestellten am Tempel, ihren Dienst im Tempel nicht mehr ausübten, sondern auf ihren Feldern arbeiteten, weil sie die Abgaben nicht bekamen, auf die sie Anspruch hatten. Da stellte ich die zuständigen Männer zur Rede und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht ganz lesen, den Text. Oder noch eine Stelle aus dem Alten Testament, 2. Chronik 31, da antwortete der hohe Priester Asaja aus der Sippe Zadok, seit die Menschen ihre Gaben hierher bringen, haben wir immer reichlich zu essen. Komisch. Eigentlich müsste es ihnen doch schlechter gehen, wenn sie die Gaben wegbringen. Nicht? Dann müssten sie doch nicht mehr so viel haben. Das ist doch unsere Mathematik eigentlich. Komisch. Seit die Menschen ihre Gaben hierher bringen, haben wir immer reichlich zu essen und trotzdem blieb noch vieles übrig. 2 Ausrufungszeichen in Klammern. Denn der Herr hat sein Volk so reich beschenkt, dass alles, was ihr hier seht, noch übrig ist. Und noch eine Stelle jetzt aus dem Neuen Testament, 2. Korinther 8. Da sagt Paulus, ihr seid in so vielen Dingen überaus reich gesegnet, in eurem Glauben, in der Verkündigung und Erkenntnis des Wortes Gottes, in eurem Einsatz für den Herrn, durch die Liebe, die wir in euch geweckt haben. Und jetzt ermahnt Paulus und sagt, seht zu, dass sich dieser Reichtum auch in eurer Hilfsbereitschaft für die Gemeinde in Jerusalem zeigt. Da ging es nämlich damals schlecht und den Gemeinden in den anderen Ländern ging es offensichtlich finanziell besser. Seht zu, dass sich dieser Reichtum auch in eurer Hilfsbereitschaft für die Gemeinde in Jerusalem zeigt. Dann sagt er im nächsten Satz, natürlich will ich euch nichts befehlen, aber denkt daran, angesichts der Opferbereitschaft der anderen würde ich gern sehen, wie echt eure Liebe ist. Also, wer das vernachlässigt, ich muss es jetzt leider mal so deutlich sagen, macht sich des Raubes bzw. des Betrugs Gott gegenüber schuldig. Der Maßstab des Zehnten, des Zehntenteils, 10%, ist keine besondere Leistung, sondern es ist eine biblische Selbstverständlichkeit. Einige Schlussgedanken dazu. Jesus der Herr, das gilt für alle Lebensbereiche. Richtig? Dann aber auch in Sachen Finanzen. Butter bei die Fische, wie man so schön sagt. Ihm gehört ohnehin alles, was ich bin und was ich habe. Und es ist eine Beleidigung Gottes, am Monatsende die letzten paar elenden Münzen zusammenzukratzen, die dann noch übrig sind. Und die Bibel lehrt die Praxis der Erstlingsgabe. Also das Beste, das Erste, das gehört Gott. Ich habe vor etwas längerer Zeit in der Hamburger Morgenpost einen Artikel gelesen über Helmut Greve. Das ist ja in Hamburg einer der großen Mäzene, das heißt also Leute, die Geld geben für bestimmte Zwecke. In seinem Falle war das letzte große Ding, glaube ich, der Neubau der Universität. Den hat er bezahlt als Mäzen und ein Mäzen ist ja im Gegensatz zum Sponsor jemand, der Geld gibt, ohne dass er eine Gegenleistung jetzt dafür haben will. Helmut Greve ist Methodist und hat gesagt, ich gebe in meine Gemeinde und für Gott 90%. Von den restlichen 10% lebe ich. Und jetzt weiß ich natürlich, was ihr alle denkt. Ja, Helmut Greve, klar. Wenn ich so viel Geld hätte, ne, dann könnte ich das ausmachen. Was sind denn bei den 10%? Ne? Das ist aber ein Irrtum. Wir haben versucht, unseren Kindern mit unterschiedlichem Erfolg, sage ich mal auch, von Anfang an beizubringen. Und wenn du auch nur deine paar Groschen Taschengeld hast, wir wollen es dir nicht befehlen, wir können dich auch nicht dazu zwingen. Gewöhn dich daran, von Anfang an dein Geld, den 10. Teil davon, an Gott zu geben, in die Gemeinde zu geben. Und wenn dir das ein bisschen zu schwierig ist, auszurechnen, was 10% sind, dann runde ruhig nach oben hin auf. Und so halte ich persönlich das ehrlich gesagt auch. Und Gott hat mich reichlich gesegnet an einzelnen Stellen. Also wen das interessiert, ich will das hier jetzt nicht erzählen, aber es gibt so ein paar Sachen, die ich da erzählen könnte, wo Gott sich wirklich, wie man so schön sagt, nicht lumpen hat lassen, sondern wo er mir wirklich überreichlich wiedergegeben hat. Also, ich kann sagen, weil ich weiß, dass ich dir, mein Gott, alles zu verdanken habe, gehört dir auch das Erste und Beste. Du bekommst um Gottes Willen nicht das, was übrig bleibt, sondern als Zeichen der Dankbarkeit und der Anbetung das Erste und das Beste. Und diese Erstlingsgabe gehört eben Gott. Sie kommt auf seinen Altar, sie wird zu seinem Haus gebracht. Auf Deutsch, Spenden für Tsunami-Opfer und was es da alles gab, waren gut. Oder eine AIDS-Waise als Patenkind in Sambia. Alles wunderbar. Aber die Erstlingsgabe gehört Gott. Sie geht in sein Reich, in sein Haus. Das andere soll kommen, aber nie an erster Stelle. Und ich kann dir sagen, den Weg zu finanzieller Freiheit wirst du nie entdecken, wenn du am Monatsende diese, von denen ich jetzt schon ein paar Mal sprach, letzten paar Kröten zusammenzählst und feststellst, es hat wieder nicht gereicht, sondern du wirst ihn entdecken, wenn du den Herrn ehrst mit deinem Vermögen, mit den Erstlingen, wie die Bibel sagt, von allem, was einkommt. Meine Thesen dazu, drei Thesen. Erstens, geben bricht die Macht des Geldes. Geben, wie die Bibel sagt, ist seliger als nehmen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal für uns so durchbuchstabiert haben. Zweite These, 2. Korinther 9, Vers 7. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das heißt, ich knapse es mir nicht ab und sage, na ja, also es steht ja nun mal in der Bibel. Und einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Geben hat nichts mit Stress und du musst so zu tun. Und dritte These, 2. Korinther 9, Vers 6. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, wird wenig ernten. Aber umgekehrt gilt es auch. Wer viel sät, wird auch viel ernten. Wer von Landwirtschaft und Garten ein bisschen Ahnung hat, dem leuchtet das sofort ein. Aber so ist es eben auch im Geistlichen, im Finanziellen hier. So kann jeder für sich selber entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht, wie die anderen es tun oder weil sie es tun. Das, was ich gebe, als Saat zu entdecken, als Investition, könnte man auch sagen, ist entscheidend wichtig. Ich habe meinen Schülern immer erklärt, was der Unterschied zwischen Ausgeben und Investieren ist, nicht? Ausgeben ist, ich kaufe mir ein Eis, investieren ist, ich trage dem Lehrer die Handtasche, nicht? Zum Klassenzimmer. Das ist eine Investition. Zur Praxis. Es geht darum, jetzt wird es nochmal ganz praktisch, einen persönlichen Finanzplan zu entwickeln. Geben als Anbetung. Wir singen hier Lieder, wir beten zu Gott und das ist auch alles schön und das will ich auch gar nicht irgendwie schlecht reden, bitte versteht mich nicht falsch. Aber Anbetung hat eben auch noch ganz andere Facetten, zum Beispiel diese. Der Zehnte. Da muss ich mich jetzt fragen, wie sah meine bisherige Praxis aus? Habe ich nichts gegeben? Habe ich wenig gegeben? Habe ich sporadisch gegeben? Für Hilfsorganisationen ab und zu mal was? Aber jetzt kommt die Barmherzigkeit ins Spiel. Je nach finanzieller Lage sind natürlich, und wenn man bisher nichts gegeben hat, 10% ein großer Sprung. Meine Meinung, es ist aber nur meine Meinung. Paulus sagt in der Bibel auch manchmal, das sage ich jetzt, nicht Gott. Meine Meinung ist, Gott steht zu dir, wenn du springst. Wenn dir aber 5 oder 7% zunächst besser erscheinen, dann denke ich, mach lieber diesen Schritt als gar keinen. Klar, die Erstlingsfrucht gehört in den Tempel, auf den Altar, in die Gemeinde. Der Zehnte gehört in meinen Tempel, also in die Gemeinde. Aber es gibt natürlich auch Sonderfälle, die einen Kompromiss angeraten sein lassen. Wenn jemand übermäßig hoch verschuldet ist, wenn ein Ehepartner, der nichts davon hält und mit Gott und Gemeinde nichts am Hut hat, vielleicht überhaupt nicht mitzieht und wir aber eine gemeinsame Kasse haben, naja gut, ich meine, dann wird's schwierig, nicht? Ist klar. Für Sonderfälle ist dann Seelsorge da oder auch das Gespräch in der Kleingruppe. Da ist es dann schlecht, allgemeine Prinzipien aufzustellen. Und es wäre schön, wenn du es schaffst, mit Hilfe anderer oder auch allein einen Finanzplan aufzustellen, wo die Erstlingsfrüchte, der Zehnte, schon abgezogen sind. Wo kann ich sinnvoll sparen, ist dann auch noch so eine Frage. Und da gibt es diese Formel 10, 10, 80. Das heißt also 10% für Gott, 10% sparen und 80% ausgeben. Und ich habe übrigens diese Formel 10-10-80 genannt, nicht 80-10-10. Ich habe mir auch was beigedacht. Ne? Also 10-10-80, ja, in dieser Reihenfolge. Das ist das Grundprinzip eines biblischen Finanzplans. Vielleicht merkst du dann, dass du die Gabe des Gebens hast. Die gibt es nämlich auch in der Bibel. Das ist nochmal eine besondere Gabe. Und schließlich eine Lektion, wenn ich den Zehnten gebe, ist es zu lernen, ich brauche nicht alles, was ich habe. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Darum hat dieses Thema auch mit dem Gebot, du sollst nicht stehlen, sehr direkt zu tun. Denn ich stehle, genau genommen, wenn ich Gott nicht das gebe, was ihm zusteht. Und Gott hat in diesen zitierten Bibelworten, es gibt noch mehr dazu, aber ich will euch damit ja nun nicht erschlagen, Gott hat sehr deutlich gemacht, dass ihm das eigentlich zusteht. Ihm in Form seiner Gemeinde hier auf der Erde. Das heißt also, das Gebot, du sollst nicht stehlen, ich sag's nochmal, nicht der Griff nur in das Portemonnaie des anderen, sondern ich bestehle Gott, wenn ich ihm nicht das gebe, was ihm zusteht. Gott will uns frei machen von dem immer mehr haben müssen, auch auf Kosten anderer. Er will uns hinführen zu der Freiheit, Gott das zu geben, was ihm gebührt und gehört. Und er will uns weiterführen zu der Freiheit, anderen Gutes zu tun. Amen. Ich bete noch. Lieber Herr, du weißt, es wird schwierig, immer dann, wenn es so ganz praktisch wird. Klar, haben wir jetzt vielleicht am Anfang der Predigt gedacht, na ja, ich habe früher mal geklaut, aber das ist lange vorbei. Das ist ein Gebot, mit dem bin ich schnell fertig. Jetzt haben wir vielleicht gemerkt, na ja, so einfach ist es doch nicht. Ich danke dir dafür, Herr, dass du keine Gesetze aufstellst, dass du nicht uns unter Druck setzt. Ich danke dir dafür, Herr, dass du gnädig bist und auch für unsere Sonderfälle und Besonderheiten Verständnis hast. Aber ich danke dir dafür, Herr, dass du mir jetzt heute auch nochmal in der Predigt so klar gemacht hast, der Zehnte ist normal. Das ist Gehorsam dir gegenüber. Und Herr, du bist so wunderbar, dass du ja dich nicht beschenken lässt von uns, sondern dass du uns das reichlich, überreichlich auch wiedergibst. Ich danke dir, Herr, dass du selber hier bist, dass du gegenwärtig bist. Danke dir für diesen Gottesdienst und danke dir dafür, dass du nachher auf dem Weg nach Hause mit uns gehst. Amen.